NDR Info. Echo des Tages.
Mit Kirsten Pape, willkommen. Die wichtigsten Themen an diesem Sonntag. Aus Afghanistan gibt es wieder zahlreiche Tote zu beklagen, darunter erstmals auch einen deutschen Soldaten der Eliteeinheit KSK. Israel greift offenbar erneut Ziele in Syrien an. Einige der Nebenkläger im morgen beginnenden NSU-Prozess äußerten sich heute zu ihren Erwartungen und die FDP beendet ihren Programmparteitag in Nürnberg. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Zum ersten Mal seit knapp 2 Jahren ist in Afghanistan auch ein Bundeswehrsoldat wieder Opfer des Krieges geworden. Er gehörte der Eliteeinheit KSK an. Insgesamt hat der Afghanistan-Einsatz bislang 53 Bundeswehr und zahlreiche weitere Soldaten das Leben gekostet. Über die zivilen Toten gibt es keine genauen Angaben. Die Berliner Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Alle Politiker zeigten sich tief erschüttert über den Tod des deutschen Soldaten. Bundeswehrverteidigungsminister de Maizière betonte, die Bundeswehr werde trotz der Opfer an ihrem Einsatz festhalten. Es bleibe bis Ende 2014 viel zu tun und dazu zähle offenbar auch Kampf. Grüne und Linke forderten dagegen ein Ende des Kampfeinsatzes. Stan Menschel.
Noch starten und landen am Bundeswehrstützpunkt Kunduz die Helikopter der internationalen Afghanistan-Schutztruppe ISAF. Noch sind in dem Feldlager im Norden des Landes rund 1000 deutsche Soldaten stationiert. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die Unterstützung und Beratung afghanischer Sicherheitskräfte bei Kampfeinsätzen gegen Aufständische. Bei einer solchen Mission in der an Kunduz grenzenden Provinz Bachlan fiel am Samstag ein Soldat der KSK-Spezialeinheit. Er ist der 53. Bundeswehrangehörige, der in Afghanistan sein Leben verloren hat. Bundeswehroberst Jörg von Rechenberg in Kunduz kennt die Gefahren für seine Soldaten.
Wenn man rausfährt, begibt man sich in Gefahr. Und das sollte jedem Soldaten, der rausfährt, wirklich bewusst sein. Auch denjenigen, die hier sind. Wir sind eben tatsächlich in einem Umfeld, wo der eine oder andere uns tatsächlich ans Leder will.
Geht es nach dem Willen der NATO-Staaten, soll es am Hindukusch nach 2014 keine Kampfeinsätze ausländischer Soldaten mehr geben. Der schrittweise Rückzug der Truppen hat bereits begonnen. Ziel ist es, den Afghanen die alleinige Verantwortung für die Sicherheit in ihrem Land zu übertragen. Ein Major der Bundeswehr in Kunduz bringt es auf den Punkt.
Es ist ihr Land und sie müssen es selber in Griff bekommen. Dementsprechend sollten wir wirklich jetzt die Chance nutzen und dann sagen, jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen, jetzt machen wir den Schnitt.
Der Abzug der Kampftruppen Ende 2014 ist jedoch durchaus umstritten. Manche Afghanen wollen die ausländischen Soldaten lieber heute als morgen loswerden. Für sie sind sie eine Ursache der Probleme im Land. Andere dagegen wünschen sich eine Verlängerung des Einsatzes, da sie eine weitere Verschlechterung der Sicherheitslage befürchten. So haben sich etwa auch im früher relativ sicheren Norden Kämpfer der Taliban und anderer radikal-islamischer Gruppen sowie bewaffnete kriminelle Banden breit gemacht, die für Unruhe in der Bevölkerung sorgen. Ein Bundeswehrhauptmann in Kunduz sagt dazu:
Als Zivilist würde ich sagen, ja, ich verstehe, dass wir rausgehen. Ich verstehe, dass es in der Bevölkerung viele gibt, die das nicht unbedingt verstehen oder unterstützen, dass wir uns hier befinden. Als Soldat sage ich, ein paar Jahre mehr wären vielleicht nicht schlecht gewesen.
Auch vor diesem Hintergrund hat die NATO in den letzten Jahren viel Geld in die Ausbildung und Ausrüstung der afghanischen Sicherheitskräfte investiert. Durchaus mit Erfolg, wie Oberstleutnant Olaf Hinkelmann findet.
Die afghanische Armee hat enorm viel dazugelernt und ist in der Lage, die Gefechtsführung selbst zu planen und dann auch im Felde hier umzusetzen, ohne unsere Hilfe und auch ohne unser Mentoring.
Doch die NATO kennt auch die Herausforderungen. Deshalb werden wohl auch nach Ablauf des ISAF-Mandats ausländische Soldaten in Afghanistan bleiben, darunter Kräfte der Bundeswehr. Mitte April hat die Bundesregierung angeboten, für eine ISAF-Nachfolgemission ein Kontingent von 600 bis 800 deutschen Soldaten bereitzustellen. Diese sollten sich dann jedoch ausschließlich auf die weitere Ausbildung von Armee und Polizei sowie die Beratung der afghanischen Sicherheitskräfte konzentrieren.
Es ist bereits der 2. israelische Angriff auf Syrien innerhalb von 2 Tagen. Die Angst vor einer Ausweitung des blutigen Konflikts auf die gesamte Region wächst. Das Regime in Damaskus bezeichnete die Attacken am Nachmittag als Kriegserklärung und kündigte Vergeltung an. Auch Ägypten wertet Israels Handlungen als Aggression. Thorsten Teichmann berichtet.
Es war sicher nicht seine Absicht, einen israelischen Angriff auf Syrien offiziell zu bestätigen, aber Israels Tourismusminister Uzi Landau hat den Beschuss von Waffentransporten an die Hisbollah verteidigt. Er sprach sogar von Massenvernichtungswaffen, die nicht in die Hände von Terrororganisationen gelangen dürften. Europäische Staaten haben das gesagt, US-Präsident Obama hat das deutlich gemacht und ebenso Israels Ministerpräsident Netanyahu. Und nun ist es wichtig, dass wir dazu stehen, dass keine Massenvernichtungswaffen in die Hände der Feinde der Menschheit gelangen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bemühte sich um ein anderes Auftreten. Alles gehe seinen normalen Gang, war der Eindruck, den er vermitteln wollte. Netanyahu wird in der Nacht nach China reisen. Am Nachmittag kam das Sicherheitskabinett zusammen. Am Vormittag weihte er eine Straßenkreuzung ein. Die Fahrbahn ist nach seinem verstorbenen Vater benannt worden. Mein Vater hatte mir beigebracht, es sei die größte Verpflichtung, die Sicherheit Israels und die Zukunft des Landes zu garantieren. Kein Wort über die mutmaßlichen Angriffe der israelischen Armee auf Syrien. Westliche Geheimdienste gehen davon aus, dass Israel in Syrien iranische Raketen mit mittlerer Reichweite zerstören wollte. Die Raketen vom Typ Fatah 110 können nach israelischen Informationen Ziele in bis zu 200 Kilometern Entfernung treffen. Die Reichweite sei nicht so sehr das Problem, schreibt der Journalist Amos Harel, sondern die Präzision der GPS-gesteuerten Waffen und die hohe Schlagkraft der Gefechtsköpfe. Israel glaube, die iranischen Waffen seien für die Hisbollah-Organisation im Libanon bestimmt gewesen, heißt es weiter. Syrien sei ein Transitland. Auch der Angriff am Freitag habe einem Transport oder einem Lager mit diesen Waffen gegolten, schreibt die New York Times. Aber wie werden Syrien und die Hisbollah darauf reagieren? Der frühere Direktor des Außenministeriums in Jerusalem, Alon Liel, ist unsicher, ob alle Konfliktparteien verstehen, warum Israel womöglich die beiden Angriffe in den vergangenen 48 Stunden geflogen ist. Wenn jemand in der Region, vor allem in Syrien und im Libanon, die Angriffe als Einmischung in den Bürgerkrieg versteht, dann könnte das ein echtes Problem für Israel sein. Aber ich hoffe sehr, dass sie verstehen, dass sich die Angriffe gegen Iran und die Hisbollah und nicht gegen Syrien richten. Die israelische Armee hat erklärt, dass im Norden Israels, nahe der Städte Safed und Haifa, das Raketenabwehrsystem Eiserne Kuppel einsatzbereit sei. Die Batterien würden von Zeit zu Zeit an verschiedenen Orten aufgestellt. Man folge dabei Einschätzungen zur Sicherheit.
Nach langen Querelen und mit knapp 3 Wochen Verspätung beginnt morgen der NSU-Prozess in München. Ein Verfahren, das schon jetzt als eines der wichtigsten der deutschen Nachkriegsgeschichte gilt. 10 Menschen soll die Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund ermordet haben. Mehr als 13 Jahre lebten die Täter unerkannt im Untergrund. Heute äußerten sich einige der Nebenkläger im Prozess auf einer Pressekonferenz zu ihren Erwartungen. Ina Kraus war dabei.
Während die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Oberlandesgericht München auf Hochtouren laufen und der Beginn des Prozesses gegen Beate Zschäpe unmittelbar bevorsteht, haben sich mehrere Nebenkläger über ihre Anwälte zu Wort gemeldet. Die 7 Nebenklagevertreter fordern in einer gemeinsamen Erklärung maximale Aufklärung in dem NSU-Verfahren. Angelika Lex vertritt die Witwe des in München von den Rechtsterroristen ermordeten Theodoros Bulgaridis.
Meiner Mandantin geht es insbesondere darum, herauszufinden in diesem Verfahren, warum ihr Mann Opfer dieses Mordanschlags geworden ist. Wie ist er ausgewählt worden? Wie waren die Tatvorbereitungen? Wie war die Ausspähung des Tatortes? Welche lokale Unterstützernetzwerke haben sich hier möglicherweise an den Tatvor- und Nachbereitungen beteiligt? In welcher Form staatliche Behörden, insbesondere der Verfassungsschutz, an diesen Taten tatsächlich einen Beitrag geleistet hat?
Die Angehörigen der 10 Ermordeten hätten ein Recht, dass ihre Fragen in dem Prozess beantwortet würden, so die Anwälte der Nebenkläger. Sie bezweifeln die These der Anklage, das Terroristentrio Mundlos, Bönhardt und Zschäpe habe weitgehend isoliert gehandelt.
Insofern möchte ich ganz dringend widersprechen verschiedenen Politikerinnen und Politikern, aber auch Medien, die sagen, das staatliche Fehlversagen, das Umfeld des NSU, das ist nicht Thema in diesem Prozess, das ist Thema und wir werden es zum Thema machen.
Sagt Rechtsanwalt Sebastian Scharmer. Er vertritt Gamze Kubaschik, deren Vater in Dortmund vom NSU erschossen wurde. Bei den 10 Morden, 2 Bombenanschlägen und 15 Banküberfällen, die zur Anklage stehen, handle es sich um eine der schlimmsten Verbrechensserien der Nachkriegsgeschichte, so der Kölner Rechtsanwalt Reinhard Schön.
Da finde ich es eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass der Bundesgerichtshof, wohlgemerkt der Bundesgerichtshof, die Haftbefehle gegen drei der Angeklagten aufgehoben hat. Da habe ich das Gefühl, als ob da vielleicht doch irgendwie einige bei diesen Richtern des Bundesgerichtshofs doch immer noch irgendwie was auf dem rechten Auge blind ist.
Reinhard Schön, der 5 Opfer des Nagelbombenanschlags in Köln vertritt, fordert das Oberlandesgericht auf, alle angeklagten Unterstützer wieder in Untersuchungshaft nehmen zu lassen. Nicht nur die Freilassung dreier Angeklagter zeige, dass der Staat weniger scharf auf den Rechtsterrorismus reagiert als etwa auf islamistischen Terror. Auch die Anwälte der Geschwister Semiha und Kerem Jimcek kritisieren, dass das Verfahren gegen Beate Zschäpe und ihre mutmaßlichen Gehilfen kleingeredet werde.
Wir vermissen eine Diskussion über die Frage, wie verbreitet ist Rechtsterrorismus, wie verbreitet ist Rechtsextremismus in Deutschland oder wie verbreitet ist nur der alltägliche Ausländerhass, wie schnell schimpft man doch mal über den Türken an der Ecke. Und diese Diskussion wird seitens der Politik zu wenig geführt.
Zumal nicht nur die Angehörigen des in Nürnberg ermordeten Enver Jimcek jahrelang selbst verdächtigt wurden. Diese Erfahrung eint die über 70 Nebenkläger in dem NSU-Prozess. Sie alle haben, nachdem sie selbst in Verdacht gerieten, zum Teil abgehört wurden, das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren. Dieses Vertrauen wiederherzustellen, ist nun die Aufgabe des Münchner Oberlandesgerichts, sagt Rechtsanwältin Angelika Lex.
Ich denke, dass dieses Verfahren, dieser Prozess und dieses Gericht jetzt eine einmalige Chance haben, hier zum Rechtsfrieden wieder beizutragen und auch einen gewissen Teil des Vertrauens in den Rechtsstaat wiederherzustellen. Und ich hoffe, dass es in diesem Verfahren auch gelingen wird.
Die FDP hat an diesem Wochenende den Lagerwahlkampf eröffnet. Parteispitze und Delegierte wetterten vor allem gegen ihren Lieblingsfeind, die Grünen. Gleichzeitig machten die Liberalen den Versuch, sich ein etwas sozialeres Profil zu geben. Bettina Altenkamp fasst zusammen.
Es waren lange und zum Teil hitzige Debatten über das Wahlprogramm, die Inhalte, das Selbstverständnis der Liberalen. Und es zog sich, bis dann mit einer halben Stunde Verspätung Gisela Pilz aus dem Tagungspräsidium endlich dem Spitzenkandidaten das Wort erteilen konnte.
Rainer, motivier uns noch mal so richtig und rock die Hütte. Du hast das Wort. Bitteschön.
Und der Spitzenkandidat ließ sich das nicht zweimal sagen, hat den Delegierten für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf nochmal ordentlich eingeheizt. Schwarz-gelbe Regierungsjahre im Bund, das war, so Brüderle, mit hohen Beschäftigungszahlen und Exportrekorden, gut für Deutschland.
Wir sind allemal davon überzeugt, dass das die beste Regierung für Deutschland auch für die nächsten 4 Jahre mit dem Erfolg für weitere 4 gute Jahre in Deutschland ist.
In denen die FDP auch weiterhin die Union auf den richtigen, also liberalen Kurs bringen sollte.
Wir machen die Union immer besser. Wir sind das Upgrade der Unionsparteien.
Ob nun bei der Abschaffung der Wehrpflicht, der Abschaffung der Praxisgebühr oder bei der harten Haltung zur Vorratsdatenspeicherung, die Handschrift der FDP sei unverkennbar. Und falls irgendjemand es noch nicht wusste, wie schon Parteichef Rösler hat auch Brüderle noch einmal deutlich gemacht, wer der Gegner in diesem Lagerwahlkampf sein wird, SPD und Grüne.
Wir sind das Gegenmodell zu Rot-Grün. Die wollen gleiche Armut für alle. Wir wollen Wohlstand für alle. Das ist unsere Devise.
Die Steuerpläne von SPD und Grünen saugten den Mittelstand aus und der grüne Jürgen Trittin sei Graf Dracula. Auch für den SPD-Kanzlerkandidaten fand der FDP-Spitzenmann klare Worte.
Es gibt ja mittlerweile so einen schönen Begriff, Parteivorsitzende der Herzen. Die SPD macht es völlig anders. Sie hat einen Kanzlerkandidat der Schmerzen.
Leichte Bauchschmerzen hatten allerdings auch einige Delegierte bei der Positionierung der FDP in Sachen Mindestlohn. Nach langer und hitziger Debatte gab es eine knappe Mehrheit für eine Öffnung hin zu regional unterschiedlichen, branchenspezifischen Lohnuntergrenzen. Für die Vertreter vieler ostdeutscher Landesverbände und auch für die jungen Liberalen fast schon ein Tabubruch. Sie befürchten den Verlust von Arbeitsplätzen, die Aufgabe des liberalen Markenkerns. Die Gefahr bestehe nicht, so Parteichef Rösler. Es gehe vielmehr um eine liberale Antwort auf abnehmende Tarifbindung in einigen Regionen.
Ich möchte den Menschen nicht einfach nur sagen, Pech gehabt, dann habt ihr eben keine Tarifpartner, dann habt ihr keine Tarifautonomie. Das kann doch nicht unser Ansatz sein als Regierungspartei Freie Demokraten.
wird es nun auch nicht und das ungeliebte Betreuungsgeld wollen die Liberalen einer Überprüfung unterziehen, sich zudem für die Zulassung einer doppelten Staatsbürgerschaft stark machen. Alles in allem, so das Fazit des Spitzenkandidaten Brüderle, kommt es jetzt eigentlich nur noch auf den Wahlkampf an.
Auf in den Kampfanzug, jeden Tag, jede Stunde nutzen. Wir haben noch 400 Monate. Das kann ein tolles Wahlergebnis werden für Deutschland, für Europa. Auf!
Ein vom Schreien heiserer Rainer Brüderle im Bericht von Bettina Altenkamp. Der FDP-Parteitag ist auch unser Kommentarthema. Hören Sie Jochen Zierhut.
Auf in den Kampf. Spitzenkandidat Rainer Brüderle rockt den Parteitag, begeistert die FDP-Mitglieder erwartungsgemäß, vor allem mit Schmähungen gegen die rot-grüne Konkurrenz, die den ökosozialistischen Gleichschritt plante, mit Verboten und Steuerorgien. An starken Worten und schrillen Tönen mangelte es Brüderle freilich nicht. Die Liberalen hoffen, den Grünen nach deren Steuererhöhungsbeschlüssen verunsicherte Wähler aus dem Mittelstand abjagen zu können. Die grüne Konkurrenz hat allerdings seit ihrem Parteitag noch leicht in Umfragen dazugewonnen. Die Mehrheit der Grünwähler lässt sich von Brüderles flotten Sprüchen wohl kaum überzeugen. Kostprobe: Mit der Gier nach Steuern sei etwa grünen Spitzenkandidat Trittin der Dracula der Mitte. Die FDP sei das Gegenmodell. Hier gelte weiter, Zitat: Mein Haus, mein Auto, mein Geld. Sowas findet wohl eher die Stammwählerschaft der Liberalen gut. Nach der Abkehr von den unsinnigen Steuersenkungsversprechen verkauft die Parteispitze es nun als besondere Qualität, geläutert zu sein, und verfolgt als Hauptziel den Abbau der Staatsverschuldung. Das strikte Nein zu Steuererhöhungen heißt natürlich nicht, dass man von der alten Sünde lassen könnte. Auch wenn der Abbau der Staatsschulden das Hauptziel sein soll, Steuerentlastungen werden für die Zeit nach der Bundestagswahl angekündigt, wenn die Schulden abgebaut und im Haushalt wieder Überschüsse sein sollen. Vielleicht 2016. Die Liberalen machen allerdings nun in einigen Punkten ihrem Namen eine gewisse Ehre, da sie etwa beschlossen haben, die Einwanderung zu erleichtern und die doppelte Staatsbürgerschaft zuzulassen. Das durchzusetzen wird mit dem Wunschpartner Union kaum machbar sein. Ebenso lobenswert ist der Einsatz gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung oder die völlige rechtliche Gleichstellung der Homo-Ehe. Geradezu dramatisch für die Ordnungspolitiker der FDP ist der Beschluss nach dem Willen von Philipp Rösler. Die Partei will sich nun für die Festlegung von Lohnuntergrenzen für weitere Branchen und Regionen öffnen, in denen es bislang keine Tarifparteien gibt, die sie aushandeln. Bei dem Modell, ähnlich wie das der Union, soll eine Kommission die Löhne festlegen. Flächendeckende, gesetzlich festgeschriebene Mindestlöhne sind freilich weiter Teufelszeug. Eine große Mehrheit der Deutschen spricht sich allerdings für die Variante von Opposition und Gewerkschaften aus. Philipp Rösler wollte die FDP so in die Lebenswirklichkeit, wie er formulierte, führen. Die Partei der sozialen Marktwirtschaft dürfe keine Geschäftsmodelle tolerieren, die auf 5 Euro Stundenlohn basieren. Es geht freilich darum, im Wahlkampf um soziale Gerechtigkeit nicht weiter als kaltherzig dazustehen. Die Parteispitze feiert sich dafür, weil es schwer war, das durchzusetzen. Aber willkommen in der Realität der Niedriglöhne, kann man da nur sagen. Doch es ist zu vermuten, dass viele Delegierte nach kontroversen Diskussionen nur zähneknirschend zugestimmt haben, aus wahltaktischen Gründen einen Teil des bisherigen wirtschaftsliberalen Markenkerns aufzugeben. Aber immerhin ein notwendiger Kurswechsel. Ob die Wähler da schon den mitfühlenden Liberalismus erkennen können, darf man bezweifeln.
Der Kommentar von Jochen Zierhut im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Petrus hat es offenbar gut gemeint mit der himmlischen Begleitung des evangelischen Kirchentags in Hamburg. Bei strahlendem Sonnenschein feierten die zahlreichen Besucher heute den Abschlussgottesdienst, der sich einmal mehr der zentralen Fragestellung des Kirchentags widmete. Wie viel verbrauchen wir täglich? Wie viel davon brauchen wir wirklich zum Leben? Und wie gerecht gehen wir um mit der Verteilung und Bewirtschaftung unserer Ressourcen, die eigentlich für alle Menschen da sind? Mechthild Baus besuchte die Messe.
Strahlend blauer Himmel, die Bäume im ersten Frühlingsgrün. Die große Wiese im Stadtpark bis zum Rand gefüllt. 130.000 Menschen sind zum Schlussgottesdienst gekommen. Gerechtigkeit, das war das große Thema dieses Hamburger Kirchentags. Und Kirchentagspräsident Gerhard Robbers knüpfte zum Abschied noch einmal an das Motto an: So viel du brauchst.
Lasst uns diese Mahnung weitertragen über diesen Kirchentag hinaus. Dass wir uns bewusst werden darüber, was wir wirklich brauchen. Was wir mit unserem Leben tun, dass wir nicht verschwenden, dass wir verantwortungsvoll wirtschaften, dass Schluss sein soll mit der Gier, dass alle haben können, was sie brauchen, dass wir die Armut überwinden.
Wer auf Hartz IV angewiesen sei, müsse davon auch leben können, forderte der Kirchentagspräsident. Er rief dazu auf, Barrieren in den Köpfen zu überwinden und Menschen mit Behinderungen wirklich in die Gesellschaft aufzunehmen.
Auf diesem Kirchentag ist klar geworden, dass Menschen von ihrer Arbeit auch müssen leben können. Lohndumping muss aufhören. Frauen müssen endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen und gleiche Chancen haben im Leben. Es ist richtig, dass wir den Menschen in anderen Ländern helfen in der Eurokrise.
Unter den Gottesdienstbesuchern noch einige Politiker mit Kirchenhintergrund, darunter Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, Katrin Göring-Eckardt, Wolfgang Thierse, Frank-Walter Steinmeier und Günther Beckstein. Inzwischen hat die Rückreise der Kirchentagsbesucher begonnen. Mehr als 2500 Veranstaltungen an über 400 Orten waren in den letzten Tagen zu erleben. Viele Besucher zeigten sich müde, aber begeistert.
Es war eine super schöne Zeit hier, sehr nette Leute, ganz buntes Angebot. Also ich bin begeistert.
Wir haben zum Beispiel die Frau Käßmann gesehen hier auf dem roten Sofa. Auch Nina Hagen, was für uns ein ganz ungewöhnlicher Eindruck war, weil ich die hier gar nicht erwartet habe. So. Auch das war für uns toll.
Barack Obama hat einen neuen Ton angeschlagen bei seiner Reise nach Mexiko und Mittelamerika. Der amerikanische Präsident war deutlich bemüht, als ein Partner aufzutreten, der bereit ist, zuzuhören und sich nicht aufzuspielen als der große Macher aus dem Norden. Martin Polanski berichtet.
US-Präsident Obama wollte bei seinem Besuch in Costa Rica Zuversicht ausstrahlen, in dem Land Mittelamerikas, das am ehesten für Stabilität und relativen Wohlstand in der Region steht. Es ist für mich sehr wichtig, hier klarzumachen, dass die Beziehungen zwischen den USA und Mittelamerika nicht nur durch ein Problem bestimmt sind. Denn dann würden wir all die Chancen verpassen, die wir haben. Die Chancen, das sind aus Obamas Sicht die engen Wirtschaftsbeziehungen mit der Region. Aber das eine Problem überschattet einfach alles. Der Drogenhandel und die damit verbundene Gewalt, unter der Mittelamerika leidet. Honduras etwa ist das Land mit der höchsten Mordrate der Welt. In Guatemala sind ganze Regionen unter heimlicher Kontrolle des organisierten Verbrechens. Die extreme Armut und die Ungleichheit in den Ländern befeuern das Problem. Umgekehrt verhindert die Gewalt wirtschaftliche Entwicklung. Ein Teufelskreis. Der stand auch im Mittelpunkt des Treffens Obamas mit den Staatschefs der Region. Costa Ricas Präsidentin Laura Chinchilla warb für neue Wege im Antidrogenkampf, einen größeren Fokus auf Bildung und wirtschaftliche Entwicklung als bisher. Wir müssen unsere Zusammenarbeit mit den USA im Kampf gegen den Drogenhandel fortsetzen. Aber es ist notwendig, neue und breitere Ansätze zu finden. Der Krieg gegen das Verbrechen kann nicht das einzige Instrument sein. Klar ist, Mittelamerika ist im Wesentlichen nur Transitregion für den Drogenschmuggel. Der größte Teil des Kokains und Marihuanas geht in die USA. Manche in Lateinamerika werben für eine Legalisierung des Drogenhandels, um den Verbrecherkartellen das Geschäft zu entziehen. Obama lehnt dies ab. Aber er bekannte sich bei seinem Besuch in Costa Rica zur Mitverantwortung der USA in Sachen Drogen. Meine Regierung hat etwa 30 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um die Nachfrage nach Drogen bei uns zu reduzieren. Wir sehen Erfolge, aber die Fortschritte sind manchmal langsamer, als wir uns das wünschen. Ich will den Kampf gegen den Drogenhandel nicht militarisieren. Es geht um die Durchsetzung des Rechts. Und dafür müssen wir die Kapazitäten schaffen, um weitere Fortschritte zu erreichen. Ein wirklich neues Konzept im Antidrogenkampf gibt es auch nach diesem Obama-Besuch in Mittelamerika nicht. Das hatte auch keiner erwartet. Aber das gemeinsame Problem wird inzwischen breiter diskutiert. Immerhin ein Zeichen der Zuversicht.
Alle 4 Jahre tagt der jüdische Weltkongress meistens in Jerusalem. Doch in diesem Jahr ist das anders. In wenigen Minuten beginnt die Tagung des Plenums in Ungarn, was für das Land keine Auszeichnung ist, sondern eine Mahnung. Ralf Borchardt über die Hintergründe.
So begann eine Demonstration der rechtsextremen Jobbik-Partei am Vortag der Generalversammlung des jüdischen Weltkongresses. An die 1000 Anhänger waren ins Zentrum von Budapest gekommen, um von Jobbik-Parteichef Gábor Vona unter anderem Attacken gegen den israelischen Präsidenten Shimon Peres zu hören. Dieser fördere den jüdischen Aufkauf ungarischen Eigentums, so Vonas Unterstellung. Shimon Peres sollte sich entschuldigen, sagte der Jobbik-Chef und fuhr fort, die israelischen Eroberer, diese Investoren, sollten sich nach einem anderen Land umschauen, denn Ungarn steht nicht zum Verkauf. Es sind antisemitische Verschwörungstheorien wie diese, die rechtsextreme Jobbik-Politiker verbreiten. Immerhin 17% hat Jobbik bei den Parlamentswahlen 2010 erreicht. Die Partei ist drittstärkste Kraft im ungarischen Parlament. Dass der Antisemitismus in Ungarn zugenommen hat, vor allem deutlich aggressiver geworden ist, bestätigen nicht nur Wissenschaftler. Auch der Budapester Rabbi Tamás Verő sagt, er könne Mitglieder seiner Gemeinde verstehen, die wollen, dass Gottesdienste nicht zu spät stattfinden, weil sie abends Angst haben, auf die Straße zu gehen. Es gibt auch Gemeindemitglieder, die ungern zu Veranstaltungen außerhalb der Synagoge kommen, weil sie Angst vor Angriffen haben, sagt Verő weiter. Und es gibt sehr viele, die hier in der Synagoge erzählen, dass sie in der Straßenbahn oder im Bus als Jude beschimpft wurden. Der jüdische Weltkongress tagt diesmal ganz bewusst nicht wie üblich in Jerusalem, sondern in Budapest, um ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus in Ungarn zu setzen. Die Soziologin und Antisemitismusforscherin Eva Kovács hält das für eine sinnvolle Provokation.
Hoffentlich, was beginnen wird, eine Diskussion, wie leben wir gemeinsam mit dieser Gegenwart und haben wir schon genügend dafür getan, unsere Vergangenheit zu thematisieren.
Vertreter des jüdischen Weltkongresses hatten im Vorfeld auch den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán scharf kritisiert. Orbán sei zwar persönlich kein Antisemit, aber er rede dem rechten Rand in Ungarn nach dem Mund, um politisch Kapital zu schlagen, so der Kern des Vorwurfs.
Zum Schluss wie immer der Sport im Echo des Tages. Jan Wochner ist im Studio.
Und es geht los mit Eishockey. Bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Schweden hat die deutsche Nationalmannschaft auch ihr zweites Spiel verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Pat Cortina unterlag Rekordweltmeister Russland 1:4. Burkhard Hupe.
Bis zur 59. Minute führte Russland nur mit 2:1. Ein Treffer von John Tripp im Schlussabschnitt hatte das Spiel noch einmal richtig spannend gemacht, aber die Scheibe wollte dann trotz größter Möglichkeiten kein weiteres Mal über die russische Torlinie hinweg und dann in der Schlussminute 2 leichte Tore für die Russen, ein Abpraller und einmal hinein ins verlassene deutsche Tor, weil die Deutschen den Torhüter vom Eis genommen hatten. Deshalb also ein klarer Erfolg für die Russen, aber unter dem Strich, wie gesagt, eine Leistung, auf die die deutsche Mannschaft stolz sein kann und auch durchaus aufbauen kann.
Morgen spielt Deutschland gegen die Slowakei. Zum Tennis. Thomas Haas hat das Turnier in München gewonnen. Haas setzte sich in einem deutschen Endspiel gegen Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber in 2 Sätzen durch. Für den 35-jährigen Haas war es der erste Turniersieg in München in seiner Karriere.
Es ist wirklich ein unglaubliches Geistgefühl, ganz ehrlich. Also bin hierher gekommen mit dem Wunsch, hier echt gutes Tennis zu spielen, eventuell den Titel zu gewinnen. Und dass das jetzt geklappt hat, ist unglaublich.
Fußball. In der Bundesliga geht heute der 32. Spieltag zu Ende. Rund 20 Minuten sind noch zu spielen beim Nordderby zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg. Aktueller Spielstand 1:1. Hamburg ging in Führung durch Heiko Westermann und eben fiel der Ausgleich für Wolfsburg zum 1:1 durch Makoto Hasebe. Bereits heute Nachmittag hat der SC Freiburg gegen den FC Augsburg 2:0 gewonnen. Damit bleibt Freiburg Sechster und Augsburg liegt weiter auf dem Relegationsplatz. Platz 16. In der zweiten Bundesliga hat der erste FC Kaiserslautern einen großen Schritt in Richtung Erreichen des Relegationsplatzes 3 gemacht. Kaiserslautern gewann heute gegen den FSV Frankfurt 4:1. Kaiserslautern braucht noch einen Sieg, um sicher an der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga teilnehmen zu können. Der MSV Duisburg trennte sich heute vom FC St. Pauli unentschieden 0:0. Damit hat der MSV den Klassenerhalt so gut wie sicher. Der Mannschaft von Trainer Kostas Hrnčević fehlt noch ein Punkt, um auch rechnerisch den Nichtabstieg sicher zu haben. Hrnčević war mit dem 0:0 gegen St. Pauli zufrieden.
Jeder Punkt in den letzten Monaten war für uns sehr wichtig. Wir haben heute 0:0 gespielt, wir haben einen Punkt mitgenommen. Das war sicherlich kein einfaches Spiel. Wir haben auch munter nach vorne gespielt und wie gesagt, wir können zufrieden sein, aber ausruhen werden wir uns noch nicht.
Im dritten Spiel des Tages in Liga 2 hat 1860 München gegen Union Berlin 3:0 gewonnen. Und noch eine Meldung von einer Trainerentlassung. Der SC Paderborn hat sich von Trainer Stefan Schmidt getrennt. Die Ostwestfalen hatten zuletzt 6 Spiele in Folge verloren. Nein, nicht gewonnen. Sein Amt wird vorerst von René Müller übernommen. Müller war zuletzt Leiter des Nachwuchszentrums.
Jan Wochner war das. Vielen Dank. Und das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Ausklang des Wochenendes wünscht Ihnen Kirsten Pape.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.